Der Bahnsteig ist gegen 11 Uhr in dichten, schwarzen Rauch gehüllt. Die Bremsen der schweren Eisenbahn quietschen. Mit einem letzten Ruck bleibt die Lok stehen. Aus der Tür eines Waggons steigt ein großgewachsener, bulliger Mann. Er trägt einen eleganten, dreiteiligen Anzug, einen langen schwarzen Mantel und einen Zylinder auf dem Kopf. Wegen der ihm entgegenschlagenden Kälte hält er die Schultern hochgezogen. Er reibt die kräftigen Hände gegeneinander, um sie zu wärmen. Zwei kleinere Gehilfen begleiten den Mann. Sie haben Mühe, den schweren Koffer aus dem Zug zu hieven. Sie arbeiten schweigend, während der großgewachsene Herr im Anzug wartet. Wer an diesem Morgen des 9. April 1904 von München nach Amberg gekommen ist, ist der königlich-bayerische Scharfrichter Franz Xaver Reichert. Vom Gleis aus führt die Männer ihr Weg durch die Wartehalle. Sie ist 1904 noch ganz anders als heute. Auf dem Dach thront ein reich verziertes Türmchen mit einer weithin sichtbaren Uhr. Die Fahrgäste, die gerade mit dem Zug nach Amberg gekommen sind, verlassen den Bahnhof durch zwei riesige Flügeltüren. Auch Franz Xaver Reichert geht durch eine der Schwungtüren hinaus. Sein Blick fällt zuerst auf den Turm der Martinskirche und die breite Straße, die Richtung Marktplatz führt. Am ersten Haus an der linken Seite prangt der Schriftzug Pfälzerhof. Die Gaststätte an der Marienbrücke ist dieser Tage die führende Adresse in Amberg. Heute steht dort die Wördelplaza. Der weite Weg von München nach Amberg hat die Männer hungrig und durstig gemacht. In der Gaststube steht der Wirt hinter dem Schanktisch. Er weiß genau, wer da gerade sein Gasthaus betreten hat und vor allem, wozu er nach Amberg gekommen ist. Seit Tagen gibt es kein anderes Thema in der Stadt. Alle sprechen über den Gerichtsprozess, der rund einen Monat zuvor zu Ende gegangen ist. Nun ist es an dem Scharfrichter, das Urteil zu vollziehen. In der Fronfeste wird er in wenigen Tagen seinem blutigen Handwerk nachgehen und den verurteilten Mörder hinrichten. Das ist der Scharfrichter von Amberg, ein Crime Daheim Special. Hier erzählen wir die Geschichte von Franz Xaver Reichert. Die Geschichte eines Scharfrichters, der als königlicher Beamter um 1900 viele Menschen hingerichtet hat. Im Namen des Volkes. Oder besser gesagt, im Namen des Reiches, wie es zu Reicherts Lebzeiten noch hieß. Im ersten Teil dieser Serie haben wir über die Biografie, die Lebensrealität und das Handwerk des Scharfrichters gesprochen. Im zweiten Teil geht es um die Frage, woher der Beruf des Henkers überhaupt kommt, welche Hinrichtungsarten und Stätten es in Amberg über die Jahrhunderte gab und wie sich der Alltag in der Fronfeste, dem Untersuchungsgefängnis, abgespielt hat. Das ist Folge 2 von Der Scharfrichter von Amberg. Henker, Heiler, Folterknecht.
Ja, also ich bin die Hannelore Zapf. Ich bin eigentlich offiziell Rentnerin und habe jetzt, als meine Rente begonnen hat, wieder angefangen zu studieren, und zwar Geschichte und Kunstgeschichte.
Du bist aber auch als Stadtführerin unterwegs.
Ja, Stadtführungen mache ich jetzt seit 2003, also über 20 Jahre. Und die haben mir eben auch den Anstoß gegeben, mich mit der Amberger Geschichte zu befassen.
Und kumuliert ist das ja alles irgendwie beim Thema Fronfeste, oder es ist zumindest ein Spezialgebiet von dir?
Ja, das war ein Gebiet, das aber auch wieder sich daraus ergeben hat, dass wir ein paar Jahre vorher in der Stadt Amberg uns eine Henkerführung überlegt haben im Zusammenhang mit der Stadtmaus in Regensburg. Und nachdem ich da eben auch maßgeblich mit beteiligt war, lag es nahe, sich mit der Geschichte der Fronfeste zu befassen.
Das ist Hannelore Zapf. Sie ist in Amberg ziemlich bekannt. Oft sieht man sie zum Beispiel am Marktplatz mitten in einer Menschentraube stehen und erzählen. Sie führt Gäste durch die Gassen der Altstadt und kennt die Geschichte Ambergs genau. Sie hat sich intensiv mit der Rechtsprechung im Mittelalter und der Fronfeste als Gefängnis beschäftigt und auch mit der Todesstrafe und wer sie in Amberg vollzogen hat.
Also ja, der Beruf des Henkers, der kam eigentlich erst mit dem Mangel der Rechtsauffassung. Also diese germanisch-fränkische Rechtsauffassung, die kannte keinen Henker, die war ausgerichtet auf eine Art von Wiedergutmachung, auf Konfliktregelung, auf Versöhnung unter den Familien. Und die machten dann immer auch die Entschädigung aus. Und da gab es einen Bußkatalog, an den die sich zu halten hatten. Und Ehre und Eigentum standen immer ganz oben an. Der Henker kam erst mit der Kriminalisierung des Strafrechts durch einen Wandel in der Rechtsauffassung. Da wurde in Bologna das römische Recht wieder ausgegraben. Es gab Kommentatoren und dort studierte man und trug das dann so von Süden nach Norden. Und das war dann angelegt auf Bestrafung. Das erforderte dann eben einen Profi, der das Ganze dann vollzog. Und der Henker selbst war in der mittelalterlichen oder in der spätmittelalterlichen Gesellschaft, also wir sprechen da von einer Zeit so ab dem 14. Jahrhundert. Für Amberg ist der erste Henker spätestens 1352 bekannt, also eben mit dieser neuen römischen Rechtsauffassung. Und der Henker selbst, der gehörte so nicht zur Stadtgesellschaft. Also er war ausgestoßen. Er war so ein Mensch mit einer ganz besonderen Aura. Man mied ihn. Man versuchte ihm nicht zu begegnen, auch seinem Blick nicht aushalten zu müssen. Und er hatte auch so diese Verbindung zur Sünde und zur Verdammnis. Und es gibt, also jetzt nicht für Amberg, aber für andere Orte, gibt es Überlieferungen, nach denen Menschen, zum Beispiel ein Zimmerergeselle, der hat mit einem Henker gezecht, ohne zu wissen, dass der Henker ist. Und der wurde dann eben bestraft mit Gefängnis und mit Verweisung aus der Stadt. Also der hatte dann selber diese Aura und auch dieses Verdammte, was dem Henker immer so angedichtet wurde.
Aber er ist ja trotzdem zu dieser Zeit städtischer Beamter, haben wir schon aus dem vorherigen Interview gehört. Das heißt, er wird ja wahrscheinlich auch dann dementsprechend bezahlt und oder ist das dann nur so ein Almosen, was er da für seine Dienste bekommt? Oder wie muss man sich dann seine Lebensrealität dann so vorstellen?
Ja, die Lebensrealität war wohl sehr widersprüchlich. Zum einen war er in vielen Städten nicht Bürger der Stadt, hatte also keine Bürgerrechte. Zum anderen war er dann städtischer Beamter, der sowohl der Stadt Amberg als auch eben dem Landesherrn diente, weil die Hochgerichtsbarkeit nicht bei der Stadt lag. Also wenn er jemanden hängen musste oder enthaupten musste, dann war das immer Auftrag des Landesherrn. Aber er wurde relativ gut bezahlt. Also er bekam von der Stadt ein Grundgehalt. Die Wohnung wurde ihm gestellt und dann wurde alles, was er tat und wofür er beauftragt wurde, extra bezahlt. Und wir haben das mal so ausgerechnet und sind dann draufgekommen, dass er ja recht gut hatte leben können. Das war so ein Beamtengehalt eines höheren Beamten, heute 15, 16. Und es gibt aus anderen Städten auch Überlieferungen, wo sich ein Henker ein eigenes Bad hat bauen lassen, was mit Sicherheit nicht billig war. Einfach auch deswegen, weil er auch aus den städtischen Badestuben ausgeschlossen war. Er durfte da also nicht teilnehmen. Und nicht nur das, sondern er war eben auch in den Wirtshäusern unerwünscht. Das haben wir in Amberg auch in dem Henkereid als Zusatz aus dem 15. Jahrhundert, wo er also verspricht, dass er sich in keinem Gasthaus aufhalten will. Es gab trotzdem also in anderen Städten Gasthäuser, wo er kommen durfte. Allerdings musste er sich da separat setzen auf einen dreibeinigen Hocker und durfte also mit niemandem Kontakt aufnehmen, weil er ansonsten den ja in irgendeiner Weise gefährdete. Sein Seelenheil und eben auch das weltliche Heil war dann nicht mehr gewährleistet.
Also zusammenfassend schon gesellschaftlich eher ausgestoßen und eher am Rande stehend, aber monetär und was jetzt so sein Lebensstandard angeht, gar nicht so schlecht gestellt.
Ja, das kann man durchaus so sagen. Es war allerdings auch so, dass ihm keine kirchliche Heirat zustand. In der Kirche gab es ganz weit weg von den anderen einen Platz für ihn und seine Familie. Auf dem Friedhof war er auch weit weg, eben an der Mauer, an der Friedhofsmauer wurde er bestattet. Wie auch eben so der Rand der Gesellschaft, auch Rand der alten Stadt bedeutete. Auch in Amberg war er also immer so am Rande, in der Nähe der Stadtmauer. Es gibt da mal eine Überlieferung, wo sein Haus gegenüber dem Frauenhaus war, also dem städtischen Bordell. Auch das war immer am Rande der Stadt und wir haben auch eine Überlieferung von 1630, wo eben sein Haus an der Stadtmauer, so am Pfarrhof von St. Georg war. Und als die Stadt die 11 Häuser an die Jesuiten verkauft hatte, wurde das abgerissen und er musste sich dann eine neue Behausung suchen. Das war dann ein bisschen schwieriger. Die Stadt hat ihm dann einen Turm zugewiesen beim Ziegeltor. Der war aber zu klein für den Henker, seine Familie und sein Gesinde. Und ein Pferd brauchte ja auch einen Stall. Und als er dann mal eben draußen übernachten musste, hat die Stadt ihm dann doch ein kleines Häuschen da in der Nähe dann vermittelt.
Beim Franz Xaver Reichert ist es ja so, dass sich das immer innerhalb der Familie quasi dieses Amt weitergegeben wird. Ist das in der früheren Zeit dann auch schon so, dass das quasi ja vererbt wird, sage ich mal, dieses Amt? Oder wie wird man überhaupt Henker? Weil es wird ja wohl keine Ausbildung so im klassischen Sinne dafür gegeben haben.
Naja, die Ausbildung des Henkers, die war jetzt nicht direkt vererbt, aber der Sohn, der sah dem Vater zu und hat dann auch mal schon ein bisschen probiert an Rindern, Schweinen, um auch wirklich zu lernen, wie es ist, wenn man mit einem Bihänder, der so 90 Zentimeter lang ist und so ein zweischneidiges Schwert auch ist, wie man damit genau zwischen zwei Wirbel hindurch trifft. Die Henker hatten ja immer nur einen Schlag, dann musste der Kopf vom Rumpf getrennt sein. Wenn das nicht passierte, dann waren sie der Lynchjustiz der Bevölkerung ausgesetzt. Und es gibt auch Beispiele, jetzt nicht für Amberg, wo die Zuseher den Henker umgebracht haben, weil er einfach sein Handwerk nicht beherrschte. Ja, und die Söhne, die haben das dann geübt und gelernt und so hat sich dann das Amt, natürlich musste der dann von der Stadt wieder neu bestellt werden, aber so quasi weiter vererbt. Das hat auch damit zu tun, dass der soziale Status des Henkers ja dieser Ausgestoßene war und dass der Henker auch und auch seine Kinder keine großen Chancen hatten, andere Berufe zu lernen, weil die hatten ja diese Aura des Magischen und dieses Dämonischen an sich.
Also wurde man so richtig da hineingeboren und hatte auch keine Chance, da rauszukommen?
Wenig. Auch mit dem Heiraten war es immer so ein Problem. Wir haben also in Amberg und auch eben in Bayern große Dynastien von Henkern, wo halt immer die Töchter der Henker wieder die Söhne des anderen Henkers geheiratet haben und wo die halt so unter sich geblieben sind. Sie hatten ja auch keine andere Wahl.
Ist denn der Beruf des Henkers zu dieser Zeit ein Fulltime-Job oder ist das, weil er wird ja nicht jetzt jeden Tag irgendwelche Delinquenten hinrichten. Was macht er denn, wenn er gerade nicht diese Art von Aufgabe ausführt?
Ja, er musste ja nicht nur hinrichten. Er hatte ja auch die Aufgaben der Niedergerichtsbarkeit zu erledigen. Das waren Ehrenstrafen und Körperstrafen, die so quasi auch in der Öffentlichkeit stattfanden, die dann auf dem Marktplatz stattfanden. Da gab es wohl so eine Bühne, wo manche Leute für eine bestimmte Zeit festgebunden wurden und dann auch den Angriffen der Vorübergehenden ausgesetzt waren. Also Pranger stehen war normalerweise eine Ehrenstrafe, aber wenn dann jeder, der vorbeikommt, ihn zwicken durfte, ihm Verletzungen zufügen durfte, dann wurde das sehr schnell zu einer Körperstrafe.
Die sogenannten Ehrenstrafen waren ein Mittel, um die Betroffenen öffentlich der Lächerlichkeit preiszugeben. In einer Zeit, in der der Ehrbegriff einen hohen Stellenwert innerhalb der Gesellschaft einnahm, waren diese Strafen eine tatsächliche und einschneidende Bestrafung.
Ehrenstrafen wurden nicht bei Kapitalverbrechen verhängt, sondern wenn gegen die soziale Ordnung verstoßen wurde. So wurden etwa chronische Trunkenbolde, schlechte Musiker oder schläfrige Kirchengänger damit bestraft. Letztere mussten etwa die nächste Messe stehend mit einem überdimensional großen Rosenkranz um den Hals über sich ergehen lassen. Eine der bekanntesten Ehrenstrafen des Mittelalters ist das sogenannte Prangerstehen. Bis heute hat diese Strafe in dem geflügelten Wort »sich an den Pranger gestellt fühlen« die Zeit überdauert. Verstärkt wurde die Strafe der öffentlichen Bloßstellung auch dadurch, dass die Personen von Schaulustigen verspottet, bespuckt oder beworfen werden durften. Zu den sogenannten Körper- oder Leibesstrafen zählte das Verstümmeln einzelner Körperteile. Oft spiegelte dabei die jeweilige Strafe das begangene Verbrechen wider. Prominentes Beispiel: Einem Dieb oder Räuber wurde die Hand abgeschlagen. Je nach Schwere der Tat gab es Abstufungen. Bei kleineren Diebstählen wurden die Täter meist erst verwarnt. Wenn sich die Taten trotzdem wiederholten, einzelne Fingerglieder abgeschlagen. Bei anderen Delikten wurden auch andere Körperteile, also Nase, Ohren oder Zunge, abgeschnitten. Weitere Leibesstrafen waren das Auspeitschen oder Brandmarken. Als eine der gefürchtetsten Strafen galt die Blendung der Augen. Für all das war der Henker zuständig. Und auch für die sogenannte Tortur.
Die Tortur, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, die diente der Wahrheitsfindung oder eigentlich der Rechtsfindung. Das ist eine Erfindung, die jetzt nicht aus dem germanischen, sondern aus dem römischen Recht kommt und erst so ab so 1350 sich verbreitete, eben auch von den oberitalienischen Städten aus. Ursprünglich war es eine Sache, die im kanonischen Recht verankert war. Man wollte eben die Ketzer finden und da erlaubte eben ein Papst, dass diese Delinquenten nicht zu Tode gebracht werden dürfen, aber doch so weit, dass sie gestehen, dass sie Ketzer sind. Und das hat man dann übernommen in das römische Recht. Und das war dann eben auch Aufgabe des Henkers, was dann dazu führte, dass er sehr ausgezeichnete anatomische Kenntnisse erwarb, im Gegensatz zu den theoretischen Ärzten, die ja an der Universität keine Leichen sezieren konnten noch zu dieser Zeit, war der Henker der Praktiker, der also wirklich den menschlichen Körperbau sehr genau kannte, was dann auch viele Bürger genutzt haben. Und ihn heimlich nachts um Hilfe gebeten haben, wenn es gebrochene Knochen gab oder irgendwie eine ausgerenkte Schulter. Da konnte er helfen.
Aber ich muss nochmal nachfragen, weil mir das einfach nicht eingehen will. Weil selbst ein Mensch im 13. Jahrhundert muss es doch logisch gewesen sein, dass ein durch Folter erpresstes Geständnis nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Wie kann man das erklären?
Ja, die Erklärung ist nicht wirklich logisch.
Aber wie haben Sie sich rausgeredet?
Ja, rausgeredet gar nicht. Das war einfach eine Methode, Ketzer zu finden, die dann Eingang in das weltliche Recht gefunden hat. Man muss sich vorstellen, das germanische Recht, das kannte zur Urteilsfindung unterschiedlichste Methoden. Das war zum einen das eindeutigste, das Handhaftverfahren. Also wenn man jemand auf frischer Tat ertappt hatte, dann war er berechtigt, den Täter umzubringen. Dann gab es die Beweisung. Man musste durch Eid und Eideshelfer bestätigen, dass der Täter landschädlich war. Dann gab es die Urgicht, das Geständnis des Angeklagten. Und es gab die Gottesurteile, also das bekannteste ist ja das von der Kunigunde von Bamberg, die Pflugscharprobe zum Beispiel oder auch der Zweikampf, wer siegt, war unschuldig. Oder der Reinigungseid, der allerdings ein paar Helfer erforderte und die Barprobe, auch sehr spannend. Wenn da jemand ermordet wurde und man nicht wusste, wer es war, dann hat man also alle Verdächtigen da an den Leichnam herangeführt und wenn der Leichnam irgendetwas zeigte, also Blutfluss oder eine kleine Bewegung oder irgendwas, dann hatte man den Täter. Also das war so die Art, wie man im germanischen Recht den Schuldigen fand. Und das römische Recht kannte dann eben die peinliche Befragung. Das war ja einfach nur eine andere Methode. Und da hat man halt dann den vermuteten Täter versucht, nach und nach zum Geständnis zu bringen. Es gab eben auch den Grundsatz, kein Urteil ohne Geständnis. Und das war eben die einleuchtendste Methode dazu.
Also wurde diese peinliche Befragung dann auch in Amberg durchgeführt? Und welche Arten der Folterung wurden denn in Amberg angewendet?
Also genaue Berichte habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht gibt's die, vielleicht stoße ich da nochmal in irgendwelchen Archiven drauf. Aber wir haben ein Inventar der Torturstube aus dem Landrichteramt, also der Fronfeste von 1798, also doch relativ spät. Und da gibt es ein paar Geräte, deren Funktionsweise man sich denken kann. Also ich fange mal mit dem weniger Schlimmen an. Das ist die eiserne Geige, dann eine hölzerne Geige. Also das sind Geräte, mit denen man sowohl den Hals als auch die Handgelenke einspannt und in dieser unbequemen Haltung den Delinquenten eine Zeit lang lässt. Dann gab es einen Daumenstock, wo der Daumen eingespannt wird und dann wohl auch irgendwann gequetscht wurde. Einen zwilchenen Tortursack, also einen leinernen Sack, wo man jemanden hineinsteckt. Den spanischen Stiefel, das waren zwei Metallplatten, die an den Seiten verschraubt waren mit langen Schrauben. Dazwischen steckte man den Unterschenkel und diese Schrauben zog man dann an. Irgendwann war das dann halt so relativ unangenehm. Dann gab es ein Werkseisen zur Brennung der Delinquenten. Die hat man dann so versenkt, so eine Art, das war so eine Art Zange. Eine stärkere Kette mit Schelle und Schloss. Eine große Winden samt dem Seil und den steinernen Gewichten zum Aufziehen, wovon das Seil 32 Klafter lang. Also da gab es Liegen, wo man jemanden an Händen und Füßen, also eben immer an den Gelenken festgebunden hat und dann eben angezogen hat mit Hilfe dieser Winden. Und letztendlich noch eine Tortur mit eisernen Rädern und mit Stricken. Also die immer so auf Dehnung des Menschen ausgerichtet waren, diese Geräte.
Ziemlich umfangreich, das Arsenal. Und das musste der Henker ausüben.
Ja, er musste das bedienen können, er musste wissen, wann es genug war, er musste wissen, wann die Grenze war. Er durfte den Delinquenten ja nicht vorher umbringen, das war ja nochmal ein extra Act. Und es ist überliefert, jetzt aus Amberg nicht, aber aus der Literatur, dass so manche Delinquenten zum Schafott geführt werden mussten, gestützt werden mussten oder auch noch erst ein paar Tage Erholung brauchten, um dann endgültig hingerichtet werden zu können.
Jetzt haben wir schon über das Töten mit dem Beil oder mit dem Bihänder eben gesprochen. Welche Hinrichtungsarten wurden denn in Amberg praktiziert und zu welcher Zeit? Ich frage mich immer, wie das kommt, dass man quasi erstmal sich überlegt, Mensch, das Hängen ist das Mittel der Wahl, dann kommt man irgendwann drauf, jetzt ist die Fallschwertmaschine da, sind das wie so, ich will jetzt nicht das Wort Trends in den Mund nehmen, aber wie kommt man drauf oder werden auch verschiedene Hinrichtungsarten parallel praktiziert?
Ja, beides. Die Arten der Hinrichtungen, die haben halt immer auch zu tun mit den geistigen Strömungen der Zeit, was eben nun gerade für ein Menschenbild postuliert wird. Und da haben wir also den Schnitt von 1854, wo man sagt, also das muss humanisiert werden, wir nehmen die Maschine. Alles andere ist zu unsicher, dem gingen auch mehrere Fehlrichtungen in München voraus, wo es 3-4 Schläge gebraucht hat. Das war also nicht so wirklich gut und dann hat man gesagt, jetzt gibt's diese Maschine und jetzt gibt's die Verordnung und dann wird das so gemacht. Im Spätmittelalter gab es für unterschiedliche Delikte auch unterschiedliche Tötungsarten. Also Frauen, die ihre Kinder umgebracht haben, die wurden meistens ertränkt. Frauen wurden auch nicht zur Schau gestellt. Man hat sie oft auch lebendig begraben, wobei es dem Henker oblag, ihr vorher das Genick zu brechen, damit sie diese Qualen nicht erleiden musste. Ja, also das Hängen war auch immer eine Option. Und das war meistens für mehrfache Diebe gedacht. Die Tötung mit dem Schwert war eigentlich das Ehrenvollste für Bürger oder war auch eine Begnadigung vom lebendig begraben werden zum Beispiel. Also es gab verschiedene Tötungsarten für verschiedene Delikte, aber eben dann auch zeitbestimmt das Schwert und dann eben die Guillotine.
Und welche Hinrichtungsarten haben wir jetzt in Amberg oder ist da irgendwas belegt, dass man sicher weiß, hier wurde mit dem Schwert hingerichtet, hier wurde gehängt?
Ja, es gibt ein paar Berichte, bei Friedrich I. zum Beispiel, diese 3 oder 4 Bürger, die er zum Tode verurteilt hat, die wurden ehrenhaft mit dem Schwert hingerichtet. Eine Kindsmörderin wurde in der Vils ertränkt. Dann gab es einen dreifachen Mörder, der wurde quasi dreifach hingerichtet. Das ist das Talionsprinzip, diese spiegelnden Strafen des Mittelalters. Den hat man gerädert, gehängt und geschleift. Also das sind so Vorgänge, die wir belegt haben.
Weil wir jetzt schon dabei sind, das haben wir uns nämlich auch noch gefragt, wie muss man sich das Rädern vorstellen? Das ist, glaube ich, ziemlich grausam. Wie funktioniert sowas?
Im Wien-Museum habe ich jetzt mal so ein Rad gesehen. Das ist so ein ganz normales Wagenrad und das hat so ungefähr auf ein Drittel des Umfangs, also ein schmiedeeisernes, stumpfes Messer. Und damit wurde auf den Delinquenten eingeschlagen. Die Anzahl der Stöße, die waren vom Richter vorgegeben. Und es gibt so in der Literatur den Begriff des Zerknirschellens. Man hat ihn also da unten festgehalten und einer der Henkersknechte hat oder der Henker selbst hat dann mit dem Rad und mit diesem metallenen Messer quasi zugeschlagen und dadurch die Knochen zersplittern lassen.
Weil ich dann auch noch irgendwo gelesen habe, die haben ja die Knochen dann waren gebrochen und dann haben die den in das Rad oder auf das Rad geflochten? Ja.
Wenn der dann schön beweglich war, weil die Knochen alle gebrochen waren, dann konnte man ihn auch auf das Rad flechten und dann aufständern. Das war dann auf der Hinrichtungsstätte auch ein Anblick zur Abschreckung.
Vielleicht noch kurz zu dieser Entwicklung der Fallschwertmaschine. Das wurde ja in Frankreich erfunden, diese Guillotine, wie sie ja eigentlich dann heißt.
Ja, das war ein Arzt, der das erfunden hat, Guillotin, der hat dann auch Werbung mit dieser Maschine gemacht. Er hat dann gesagt, also die Maschine wäre so human, dass der Delinquent nichts weiter spüren würde als ein erfrischendes Prickeln.
In Amberg hat um 1900 Franz Xaver Reichert die Fallschwertmaschine bedient. Sie stand zu Hinrichtungen im Innenhof der Fronfeste. Über die Jahrhunderte wurde die Todesstrafe in Amberg aber an verschiedenen Orten vollstreckt. Hannelore Zapf kennt all diese Stätten. Manche tragen bis heute klingende Namen wie Galgenberg oder Henkerbergel.
Das Henkerbergel ist nicht so gesichert. Da nimmt man eben an, dass das der Hinrichtungsort war vor der Stadterweiterung. Die war im 14. Jahrhundert. Und da lag das Henkerbergel quasi außerhalb der Stadtmauern. Und Hinrichtungen haben in Amberg immer außerhalb stattgefunden, weil man das ja nicht so im Stadtinneren haben wollte. Und nach der Stadterweiterung ist man dann auf den heutigen Galgenberg gekommen. Aber zunächst auch nicht auf einen Platz, der ein bisschen näher an der Stadt dran war, so an der Steingutstraße. Und als dann die Bergwallfahrt kam, störte es, wenn die Leute da an den Gehängten vorbeigehen mussten. Und dann hat man eben diese Stätte etwas weiter hinaus verlegt. Und da gibt's auch eine ziemlich genaue Ortsangabe, die lag dann dort, wo heute die Eisenbahnlinie nach Nürnberg geht, und zwar kurz vor der Brücke Bayreuther Straße.
Gibt es dort eine Gedenktafel oder ist es sichtbar?
Nee, ist nicht sichtbar. Ich denke auch, das ist überbaut durch die Eisenbahn.
Jetzt gibt es aber am Marktplatz auch einen Stein mit drei Kreuzen.
Ja, das ist was ganz anderes. Also das war so eine exemplarische Hinrichtung von drei Menschen, die hingerichtet wurden, weil die ganze Stadt Amberg sich gegen ihren Landesherrn gestellt hat. Das war also Friedrich der Siegreiche, Friedrich der Erste, den die Amberger nicht als Landesherrn akzeptiert haben. Und der hat dann exemplarisch drei oder vier, wir wissen es nicht genau, hinrichten lassen.
Nur damit wir das auch richtig verstehen, am Paradeplatz war keine öffentliche Hinrichtung.
Nein, das war eher so vor der Fronfeste, das hat sich eben so ergeben aufgrund der Örtlichkeit, da war, wenn Delinquenten da waren, die hingerichtet werden mussten, da gab es da so eine Tribüne, die Delinquenten wurden aus der Fronfeste, wo sie ja sich quasi in Untersuchungshaft befanden, herausgeführt. Dann wurde dort nochmal das Urteil verlesen und dann wurden die auf Pferdewagen gesetzt und dann quasi zum Ziegeltor hinaus zum Galgenberg gefahren. Und auf dem Paradeplatz, da versammelte sich dann immer schon eine große Menschenmenge, weil das ja auch eine Sensation war, um diesen Vorgang zu sehen.
Also ich glaube, das hat immer groß für Wellen geschlagen, wenn da so eine Hinrichtung war, dass die Leute auch von außerhalb lange Anfahrtswege in Kauf genommen haben.
Ja, das war so vor allem im 19. Jahrhundert so, dass die also da wirklich so, es ist der Bericht sagt von Neuenburg vom Wald und auch von Hersbruck und Ahlfeld kamen die Leute. Also die haben sich schon ziemlich weite Wege, haben sie auf sich genommen, um schon am Abend vorher in Amberg zu sein, da alles zu besetzen. Es war also kein Durchkommen mehr, auch schon am Abend vorher.
Und am Galgenberg wurde, wie es der Name schon sagt, gehängt.
Ja, bis zum gewissen Zeitpunkt, also mitten im 19. Jahrhundert gab es dann mal eine Vorschrift, dass die Leute nur mit der Guillotine hingerichtet werden sollten.
Aber an dem Galgenberg durften die Leute dann schon auch an diesen Hinrichtungen teilnehmen. Das heißt, die sind dann diesen Wagen hinterher gepilgert bis zu dieser Hinrichtungsstätte und haben sich dann da oben versammelt. Und dann wurde das ein öffentliches Spektakel.
Ja, klar, das war ja auch, hatte ja auch Unterhaltungswert in der damaligen Zeit. Also kein elektrischer Strom, kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet. Also wir können uns das heute nicht mehr vorstellen. Aber da waren dann eben solche Ereignisse schon publikumswirksam und interessant. Und ja, diese großen Menschenmengen, das ist ja mal die Rede von 4000 Leuten, wogleich ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich so stimmt. Aber wenn die da alle so den Galgenberg da hinaufpilgern, das war dann schon richtig was. Und man muss auch bedenken, dass Hinrichtungen immer sehr früh stattgefunden haben, also so zwischen 5 und 6. Und dann heißt es da in so einem Zeitungsbericht, ja, das war früh genug, sodass alle Zimmerergesellen und Dienstmägde wieder pünktlich zu ihrer Arbeit erscheinen konnten.
Wenn das so ein öffentliches Spektakel ist, das war ja bestimmt auch, um die Leute in gewisser Weise zu erziehen und ihnen beizubringen, das wird euch blühen, wenn ihr so ein Verbrechen begeht. Wo kommt dann dieser Gedankentwist her, dass man sagt, später finden dann die Hinrichtungen nur noch in der Fronfeste statt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit und man will quasi das möglichst geheim halten, bis es dann vorbei ist?
Ja, das war eine Vorschrift, die wohl auch aufgrund der Humanisierung der damaligen Zeit im 19. Jahrhundert geschah. Also eine Verfügung sozusagen, die so in den 1860ern erlassen wurde. Und da hat man eben so ein bisschen nachgedacht und überlegt, dass das halt jetzt nicht mehr so zeitgemäß ist, solchen Dingen zuzugucken. Und dann hat man eben gesagt, Hinrichtungen müssen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ja, und dann wurde eben im Hof der Fronfeste, der bot sich ja an, da wurden dann von der Zwingermauer ein paar Steinreihen wurden da draufgesetzt und so konnte man angeblich da nicht mehr reinschauen. Aber ich glaube, die wirklich Neugierigen, die haben immer Wege gefunden, im Stadtgraben die Bäume hochzuklettern oder oben auf der Allee sich hinzustellen und zu gucken, wie denn da jetzt nun die Hinrichtung vor sich ging.
Eine Frage hätte ich noch zu den Gehängten, die da draußen am Galgenberg hingen. Ist da was bekannt darüber, ob die zur Abschreckung hängen geblieben sind? Wurden die gleich wieder abgenommen oder weiß man da nichts?
Also für Amberg ist da jetzt nichts überliefert, aber üblich war es, die einfach da so hängen zu lassen, bis die Naturgewalten und die Tiere ja da so ihr Werk getan hatten. Das war ja mit Sicherheit auch ein Abschreckungsmanöver.
Nicht immer lief bei den Hinrichtungen alles so glatt, wie der Scharfrichter es geplant hatte. Auch bei einer Exekution, die Franz Xaver Reichert in Amberg durchgeführt hat, ist einmal etwas Unvorhergesehenes passiert. Hier handelt es sich sogar um einen handfesten Fall von Sabotage, bei dem die Fallschwertmaschine manipuliert worden war. Davon berichtet Franz Xaver Reichert in seinem Tagebuch, das die Grundlage für unsere Recherchen bildet. Er schreibt dort von einer Hinrichtung, die kurz vor Weihnachten 1911 stattfinden sollte. Ein 23-Jähriger aus Regensburg wurde zuvor zum Tode verurteilt. Zur Sabotage notiert Franz Xaver Reichert in seinem Tagebuch:
Als ich am 20. Dezember 1911 früh um 6 das Podium betrat, musste ich zu meinem Erstaunen wahrnehmen, dass die beiden Anschnallriemen und eine Schnalle von dem Anschnallbrett abgeschnitten waren. Der Richtbock war während der letzten Nacht am Podium festgeschraubt worden und das Anschnallbrett lag in der Führung darüber, alles gut zugedeckt. Ich ließ sofort einen Sattler holen, der dann das Maß und die Länge und Breite der Riemen nahm, die Riemen und Schnallen holte, und bis 5 Minuten nach 7 Uhr waren Riemen und Schnallen angemacht und zur Hinrichtung alles bereit. Ein Feind der Todesstrafe und ein Freund des Täters ist über die Gefängnismauer mittels Leiter gestiegen und hat die Riemen gestohlen.
Die Hypothese des Scharfrichters zum Motiv für die Sabotage lässt sich heute nicht mehr belegen. Ein Verantwortlicher wurde nach unseren Recherchen nie gefunden. Die Hinrichtung des jungen Mannes konnte mit dem Sabotageakt nicht verhindert werden. Er wurde, wie viele andere auch, im Hof der Fronfeste hingerichtet. Die Fronfeste selbst ist ein wichtiger Faktor, wenn man die Geschichte der Strafverfolgung in der Oberpfalz verstehen will.
Naja, die Geschichte der Fronfeste ist eine ziemlich bewegte. Ursprünglich war das Gebäude ja mal ein städtischer Getreidespeicher, so wurde es auch in der Stadtbefestigung angelegt. Dann kam es in den Besitz des Landesherrn. Und nach dem Dreißigjährigen Krieg wird es interessant, weil dann der Strafvollzug sich verändert hat und ab da war es dann als Gefängnis bekannt.
Wie waren denn die Haftbedingungen zu der Zeit? Weil ich glaube, es war schon kärglich eingerichtet.
Naja, im 18. Jahrhundert war das alles nicht so gemütlich. Die Mauern waren feucht, das Stroh, auf denen die Häftlinge lagen, war auch feucht. Die waren in klitzekleine Zellen zu 6 eingepfercht, hatten Betten, die an die Wand geklappt werden mussten tagsüber. Heute würde man das nicht mehr so machen dürfen.
Mhm. Also nicht besonders human hört sich das Ganze an und wie muss man sich trotzdem den Alltag vorstellen? Weil wenn wir das heute anschauen, dann gibt es ja sowas wie eine Ausbildung, die im Gefängnis stattfindet. Es gibt eine Therapie, die man machen kann. Aber wie muss man sich diesen Haftalltag vorstellen? Also ist es wirklich so, dass die in ihrer Zelle hocken, 24/7, kein Hofgang? Es geht wirklich nur darum, die da einzusperren und ja, vor sich hin vegetieren zu lassen.
Also Hofgang gab es. Wie oft, weiß ich nicht. Aber der Hof war eben dafür da, dass die Gefangenen dort zirkulieren konnten. Es gab zu essen, es gab eine große Küche und es gab eine Bibliothek mit vorwiegend geistlicher Erbauungsliteratur.
Das habe ich auf dieser Inventarliste auch gelesen. Also ja.
Ja, das ganz ist toll. Auch eine Form der Strafe.
Ja, echt so.
Ja, es sollte aber der Besserung dienen.
Aber ich stelle mir vor, dass unter diesen Bedingungen, also Kälte, Nässe, viele Menschen auf engstem Raum eingepfercht, hat man dann auch Probleme mit Krankheiten oder mit Ungeziefer?
Die Probleme gab es, davon ist auch in den Briefen hin und wieder die Rede, also Ungeziefer, Läuse mindestens und auch Käfer oder so, das war so an der Tagesordnung. Krankheiten auch, vor allen Dingen eben so ansteckende Krankheiten, Typhus wird mal beschrieben, verschiedene Fieberarten gab es natürlich im Gefängnis. Ja, man klagte da schon viel über die hygienischen Verhältnisse, aber die ließen sich einfach nicht so schnell ändern, weil das feuchte Mauerwerk kaum bewältigbar war.
Da gab es noch einen interessanten Beruf, der da immer genannt wird, der Eisenknecht. Ist der der Henker oder was ist der Unterschied? Was hat der gemacht?
Der Landrichteramtseisenknecht, wie die volle Berufsbezeichnung heißt, war eigentlich der Gefängnisaufseher. Der hatte die Gefangenen zu beaufsichtigen und er war zuständig für das Wohlergehen seiner Schützlinge.
Und der lebte auch in der Fronfeste, oder? Der hatte diese eigene Wohnung und auch seine Familie war da vor Ort.
Ja, der hatte auch eine eigene Wohnung, wenngleich die verschiedenen Bauzustände auch unterschiedlich große Wohnungen aufgezeigt haben. Also zunächst war das wohl bloß ein Raum, in dem er seine Schicht verbracht hatte und dann hat er als Gefängnisdirektor in einer größeren Wohnung mit seiner Familie gelebt, ja.
Und ist dann die Fronfeste in Amberg das einzige Gefängnis oder gibt es noch andere?
Ja, wir haben ja die Justizvollzugsanstalt, zumindest heißt sie heute so. Die wurde installiert im 18. Jahrhundert als Zucht- und Arbeitshaus. Das lief dann auch parallel zur Fronfeste. Das war dann so ein Gefängnis, das ging eben damals unter diesem Aufklärungsgedanken der Besserung des Menschen durch Arbeit. Das hat man eben dort versucht und die Fronfeste fungierte in dieser Zeit als Untersuchungsgefängnis. Untersuchungsgefängnis bedeutet ja, dass der Delinquent oder der Verdächtige zunächst erst mal untergebracht werden muss, bis seine Schuld geklärt ist und bis die Verhandlung stattfindet. Und danach tritt er dann die Strafe an und wenn es dann eine längere war, dann war das eben in diesem Zucht- und Arbeitshaus, wo er dann auch die Chance hatte, ein besserer Mensch zu werden.
Wie lang wurde denn die Fronfeste als Gefängnis genutzt?
Also regulär als Gefängnis fungierte die Fronfeste bis Mitte und oder Ende der 50er Jahre. Dann wurde sie nochmal weiter aktiviert, weil die Amberger Justizvollzugsanstalt umgebaut wurde bis 1966. Und dann diente sie als Lager eines Elektrohändlers und von dem wurde sie dann von den jetzigen Besitzern gekauft.
Wer dieser Besitzer heute ist und was er aus dem ehemaligen Gefängnis gemacht hat, darum wird es in Folge 6 unserer Podcast-Serie Der Scharfrichter von Amberg gehen. Zuvor wollen wir euch aber zwei Kriminalfälle erzählen, die mit Franz Xaver Reichert und den Hinrichtungen in Amberg in Verbindung stehen. In Folge 3 widmen wir uns einem Fall, der sogar den bürokratischen und professionellen Scharfrichter tief berührt hat. An dieser Stelle eine Inhaltswarnung. Es geht in Folge 3 unter anderem um den Missbrauch und den Mord an einem Kind. Auch das Thema Kannibalismus wird eine Rolle spielen. Wir werden keine Details nennen, aber wer damit trotzdem Schwierigkeiten hat, sollte die Folge überspringen oder zumindest nicht alleine hören. Weitere Informationen und Bildmaterial zu den Folgen findet ihr auf www.onetz.de und auf den Social-Media-Kanälen von Oberpfalz Medien.